Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehen, moin. Hamburg hat unglaubliche Geschichten auf Lager. Wir sind jede Woche auf der Suche und präsentieren euch dann die besten hier jeden Montag in unserem Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Um 12 Uhr stellen wir unseren neuen Podcast online und den findet ihr überall, wo es auch alle anderen Podcasts gibt. Diesmal spreche ich mit Waldemar von Büdow. Er ist sozusagen der ungekrönte König der besonderen Container in unserer Stadt. Und seine Firma heißt Hanse Repair. Moin!
Moin, grüß dich.
Hanse Repair ist eine Firma für Containerreparaturen. Da sind wirklich die klassischen Schiffscontainer mit gemeint, oder?
Ja, wobei das Wort Reparatur ist tatsächlich nur ein fiktives Wort. Es war bis 2004 wurden dort noch tatsächlich Container repariert.
Okay.
Und deswegen auch der Name, ja. Reparatur. Dann war es einmal, also von 1984 bis 2004 war das in einem Familienbetrieb. Mhm. Und als ich den Betrieb 2004 übernommen habe, blieb mir sozusagen dieses Hanse Repair, das seit 1977 dort vorhanden war, als ohne Familiennamen einfach hübscher, als das jetzt Herr Pepe heißt oder irgendwas. Deswegen war mir der Name lieb. Mhm. Und wir haben das Tolle da drin, dass in unserem Firmennamen das Hamburger Wappen drin ist. Das habe ich einmal umgestaltet. Also die Hammerburg ist dort. Mhm. Und da ich ein weltoffener Mensch bin, habe ich der Hammerburg das Tor weggenommen und habe es gesagt, das liegt an der Elbe. Deswegen habe ich auch die Elbe darunter gezeichnet und habe das Tor geöffnet. Dann hat mich irgendwann Hamburg gefragt, ob sie mein Logo benutzen können. Und das ist jetzt das Hamburger Wappen.
Ach, das ist ja cool. Repariert ihr denn noch Container?
Jein. Also ganz, ganz selten, wenn der Hamburger Umschlagbahnhof Duss, wenn die in Not sind und dort eine Avarie haben, da unsere Mitarbeiter alle wirklich sich mit Containern sehr gut auskennen, reparieren wir tatsächlich auch in der Tat ausnahmsweise mal Container, die irgendwie einen Schaden haben. Die müssen weg, die können nicht gehoben werden. Dann haben wir so einen mobilen Einsatz und die machen das dann.
Und was ist das Hauptgeschäft dann inzwischen?
Also das Hauptgeschäft ist Umbau und Veredelung von Containern. Mhm. Und wir bauen aus Containern alles Mögliche, was man eigentlich aus Containern kauft, weil der Container ist eine Umverpackung und das ist halt Designen von Umverpackungen zu praktischen, hübschen, funktionellen Anlagen, Gebäuden, Einrichtungen. Also alles, was tatsächlich gebraucht wird, was nicht gebraucht wird. Wir machen auch Kunst.
Okay.
Aber es ist so, dass tatsächlich der Container so eine Vielzahl an Qualitäten, an Möglichkeiten, an Designäußerungen hat, dass er also unerschöpflich ist.
Vielleicht erstmal ganz generell, wie veredelt man denn einen Container?
Ja, im Moment ist es so, dass wir sehr viel auf neue Container, also auf eine Reisecontainer, die kommen aus China. Alle Container werden in China hergestellt und die werden dort von Schiffsmaklern bestückt mit Waren, die zu uns nach Europa kommen.
Klar.
In Europa werden sehr viele Container benötigt, deswegen ist der Warenfluss eher aus dem Fernosten nach Europa als umgekehrt. Mhm. Und so war das früher, dass die Container praktisch nach Hamburg gekommen sind, in Hamburg dann keine Ware mehr hatten. Das heißt, sie werden aber in China benutzt. Mhm. Deswegen wurden sie in Hamburg repariert und leer nach China gebracht oder nach Fernost. Und Deutschland ist zwar so Exporteur Nummer 1 auf der Welt, aber der Fluss oder die Menge der Ware war so, dass die nach Europa gekommen ist. Und wenn zum Beispiel Hauni jetzt eine Zigarettenmaschine baut, die kostet 15 Millionen, die passt in einen Container. Und wenn aus China Steine kommen oder Graphit für Druckerschwärze, dann kostet so eine ganze Ladung vom Container $25. Mhm. Deswegen waren sehr viele Container in Hamburg. Mhm. Und die müssen dann wieder zurück, damit sie wieder neue Ladung bringen. Deswegen hat sich auch Hanse Repair entwickelt, um diese Container zu reparieren, damit sie wieder einsatzbereit sind. Aber mittlerweile ist es so, dass sich der Aufwand für das Reparieren nicht mehr lohnt.
Ah.
Und deswegen werden die Container eher in Fernost neu gebaut und dann kommen sie nach Europa und werden hier entweder verwertet. Die große Reedereien machen das natürlich, die haben die Container dann so bis 8 Jahre im Bestand und dann werden sie veräußert, dann gehen sie entweder werden sie verschrottet oder sie werden veräußert an Baufirmen, an irgendwas. Und wir haben bis jetzt immer alte Container benutzt, weil sie wesentlich günstiger sind. Mhm. Aber zurzeit ist es so, dass wir auch ganz viele Projekte haben, die neue Container, die sind hübscher, die Leute sind sehr empfindlich geworden. Also ein Container, der 2.500 Euro kostet, der normalerweise so um die 10.000 Euro kosten müsste, der muss dann so schick sein, dass er, also wie so ein, sag ich mal, wie ein Luxusauto, ja, das 100.000 Euro kostet, da darf am Lack nicht ein Kratzer sein, da darf nicht mal ein Fliegenschiss drauf sein, oha, weil sie so empfindlich sind.
Okay, und wie veredelt ihr die dann wirklich?
Also indem wir sie umgestalten, das heißt, wir geben ihnen eine neue Lackierung, wir geben ihnen eine neue Gestalt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Messestand draus machen, das heißt, die werden mit Edelhölzern verkleidet, sie werden isoliert, sie werden, wir verbauen sehr viel Glas, wir verbauen auch tatsächlich, also viele Materialien, sie werden elektrifiziert, sie werden so zerschnitten oder zusammengepasst oder aus einem Container wird ein kleiner gemacht oder es wird Vielfalt, dass wir aus mehreren Containern ein Produkt machen, das ein Wahrzeichen ist, wie zum Beispiel hier in Hamburg die Deichtorhallen, der besteht aus 40 Fußcontainern. 40 Fußcontainer ist ein 12 Meter Körper, der halt großen Raum braucht und die Deichtorhallen sind marode gewesen und wurden jetzt die letzten 4 Jahre umgebaut.
Stimmt.
Mhm. Und deswegen hat die Stadt Hamburg gesagt, wir kennen vielleicht die Ausstellung von FC Gundlach und die Fotoausstellung in Containern unterbringen. Deswegen haben wir auf dem Vorhof der Deichtorhallen ein riesiges Gebäude aufgebaut, wo auch der Kurator mit drin ist, wo die ganze Belegschaft der Ausstellung mit drin ist. Und das ist halt so ein Container oder ein Gebilde aus 50 Containern, der ein riesiges Ausstellungsschiff innen drin hat mit einer Empore und innen drin ist er verglast, von außen ist er auch zum Teil sehr, sehr viel Glas. Das sieht man nicht, weil er es jetzt mit speziellen Druckern, also mit Druckfolie beklebt ist, sodass dass man von innen drin rausgucken kann, aber dass die Spaziergänger oder die Touristen, die in Hamburg vorbeigehen, nicht den Menschen, also die Mitarbeiter dort jetzt in Fragranti sehen. Also das ist so ein bisschen komisch, wenn man am Tisch sitzt und einer vorbeigeht und dich dann anguckt.
Ja, klar.
Man sieht von außen, ist das farblich sehr schön gestaltet. Wir haben einen Künstler, der heißt Amsel Reilly, der kommt aus Berlin und der hat so Streifenkunst. Mhm. Und wir haben dort, glaube ich, 64 Streifen mit Kupferfolien, mit Silberfolien, mit ganz vielen Magenta, Leuchtfarben und allem Möglichen. Also unwahrscheinlich schwer zum Herstellen, aber wir haben es halt gemacht und sind sehr stolz auf dieses Gebäude, das dort jetzt steht, und das gehört auch der Springhof. Also das heißt, das wird wohl länger stehen bleiben.
Ihr habt ja sogar Spezialcontainer für Leute, die sich den in den Vorgarten oder auf die Auffahrt stellen, um da ihr Luxusauto drin auszustellen, oder?
Ja, haben wir auch viele gemacht. Wir haben auch hier an den Deichtorhallen haben wir zum Beispiel hatten wir so die letzten Jahre die Triennale gemacht. Das heißt, eine Triennale ist eine Fotoausstellung, die alle 3 Jahre stattfindet. Und da sind natürlich auch Firmen, die gerne auch ihre Autos vorstellen. Und da haben wir so wie ein Superleggera von Mini ein Käfig oder ein Glassarg gebaut, so wie Schneewittchen. Und da ist halt der wurde dort präsentiert. Aber das machen wir öfter so, dass tatsächlich vermögende Menschen ihre Autos gerne irgendwie so in einem Präsentierkasten haben möchten.
Wow. Was ist denn so die verrückteste Idee für einen veredelten Container gewesen?
Also die verrückteste Idee war, glaube ich, die höchste Bühne der Welt. Da haben wir für Red Bull gemacht. Mhm. Da spielte eine Band und die schwebte halt in der Luft, war an einem Kran auf 60 Meter aufgehängt. Und was für mich so das schönste Projekt war für den FC St. Pauli, haben wir ein 100-jähriges Museum gebaut am Millerntor. Das war 2010, ist zwar schon 15 Jahre her, aber war wirklich, ja, es war schön. So ein Fußballverein hat ja nicht unbedingt ganz viele Exponate, die sie ausstellen können, weil sie haben einen Ball, sie haben Trikot, sie haben vielleicht noch Netze von einem besonderen Spiel, aber sie haben nicht irgendwelche riesigen Sachen. Deswegen mussten wir uns ganz viel Kinos ausdenken, die dort auf riesige Räume entstanden sind, mit 4 Projektionen an 4 Wänden Filme vorgestellt worden sind. Das war schön. Und dann haben wir auch nochmal auf dem Fischmarkt für eine Automarke, also für BMW, Damals hatte BMW plötzlich einen Geländewagen, das war der Mini Countryman gebaut. Mhm. Und da haben wir die ganze Stadt für BMW so umgebaut, dass es überall präsent war. Wir haben sogar einen Mini auf dem See in Mecklenburg-Vorpommern schwimmen lassen. Unten unter Wasser war eine Plattform untergebaut. Wow. Und der stand auf dem Wasser, aber man hat nie gesehen, dass er 2 Zentimeter im Wasser eingedrungen ist. Und dann haben wir hier am Fischmarkt bei Strand Pauli aufgebaut, eine Anlage aus, ich glaube, 66 oder 65 Containern mit einer riesigen Dachterrasse mit den Mini-Autos als Legosteine so eingesetzt. Eigentlich war das eine Vorstellung für die Reporter. Es waren über 400 Reporter, die aus aller Welt gekommen sind, und das Auto wurde präsentiert. Und dann konnte der Moderator halt den Leuten, die dann, also er war in den Lego-Kästen und hat die Autos vorgestellt, und die Reporter saßen gegenüber da waren Clubs von Country-Clubs mit Musik, mit Restauration, also das war wirklich eine tolle Anlage und tolles Wetter, es hat so geregnet wie gestern, also gestern hat das hier, ich komme aus Seevetal, es hat so wahnsinnig geregnet, das hat mich auch so ein bisschen erinnert, es war so ein heißer Sommer und das hat sowas von gegossen. Wir dachten, dass die ganze Veranstaltung geht ins Wasser, und dann hat uns jemand da von BMW gesagt, dass es sogar der Vorstand war glücklich, dass es so ist, weil es auch so natürlich war. Wir konnten gegen das Wasser auch, hatten keine Macht dagegen.
Klar. Es geht aber sogar noch viel verrückter. Ihr habt sogar einen Container für die Raumfahrt gebaut. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, wir haben aus Bremen von der Raumfahrtbehörde haben wir eine Anfrage bekommen, ob wir vielleicht uns vorstellen können, einen Container zu bauen oder eine Anlage zu bauen, die auf der Antarktis steht, in der mal das Vorhaben heißt Garten Eden. Und das ist sind zwei Container, in denen Gemüse angebaut wird für ein Pilotprojekt für die Reise zum Mars, weil die Astronauten halt bei so einer langen Reise auch angewiesen sind auf Nährstoff, auf Produkte, die tatsächlich grün sind. Klar. Es sind aber nicht nur grüne, also auch Tomaten, Paprika vielleicht eher weniger, aber Tomaten, Kresse und Salate und Gurken und alles Mögliche dort gezüchtet. Aus den Containern sind zwei Räume entstanden, in dem einen wird geforscht, in dem anderen wird das Gemüse angebaut. Und das ist tatsächlich so, dass es autark ist. Es ist keine Erde, es ist tatsächlich sind nur Nährstoffe. Die Wurzeln werden dort bestaubt mit nährstoffhaltigem Wasser oder Flüssigkeit. Und die Astronauten, wenn sie jetzt die diese Experimente machen, die sind dann glücklich, weil sie dann sozusagen einen Verbund zur Erde haben und denken, das ist schöner, als wenn ich mit dem Computer zusammenarbeite. Und das ist für die so ein Gaudi halt, wenn sie mit diesem Projekt beschäftigt sind.
Okay, und was haben Sie alles genau in diese beiden Mars-Container, nenne ich sie jetzt mal, eingebaut?
Also das ging hauptsächlich um die Klimatisierung dieser Räume. Das heißt, dass sie tatsächlich in der bis minus 44 Grad standhalten. Mhm. Da ist eine besondere Beleuchtung drin, weil sie halt ohne Einflüsse von außen, das ist wie im All, also da ist nur künstliche Beleuchtung, Pflanzen wachsen halt nur auf Stickstoff und aus den Fäkalien der Astronauten. Also das ist halt so eine ganz besondere Dichtung, die nicht zusammenfrieren, besondere Dichtigkeit, dass dort jetzt keine Luft entweicht und so. Das sind so Pilotprojekte, die wir gemeinsam mit dem Raumfahrtbehörde aus Bremen mitentwickelt haben.
Und wo steht dieser oder stehen diese beiden Container jetzt?
Die sind mittlerweile wieder zurück. Die waren von 2018 bis 2023 auf der Antarktis in der Niemeyer 3-Anlage. Ja. Also, und das ist so eine Forschungsstation, da wird die ISS immer beobachtet. Da ist ein großer Spiegel, also ein Satellitenspiegel, und der verfolgt die Raumkapsel sozusagen, wenn sie rüberfliegt, dann verfolgt sie für den Augenblick, und wenn sie dann wieder weg ist, dann geht sie automatisch wieder zum Anfang, und wenn sie sie dann erfasst, verfolgt sie wieder, bis sie vom Horizont verschwunden ist.
Okay.
Und da ist halt da stand die Anlage so 400 Meter von der Station, und uns hat man gesagt, wenn die dort einen Fehler einbaut, dann ist das so, dass wir tatsächlich ein Jahr später erstmal diesen Fehler beheben können, weil das wird aus Chile gefahren mit dem Schiff. Also das Schiff kommt aus Chile, wird dort angereist und wenn irgendwas nicht stimmt, also man kann nicht einfach DHL oder
anrufen
oder
ja. Hubschrauber fliegt da auch nicht.
Amazon anrufen und sagen, bring mal das
wieder.
Genau. Funktioniert leider nicht. Nee, ist so ein bisschen, man muss sehr, sehr genau und sehr klug handeln und auch diese Sachen so erfinden, erbauen.
Und hat auch alles funktioniert? Was war das Ergebnis von dieser Forschung?
Das Ergebnis ist so, dass der Herr Zabel sehr zufrieden war. Ich habe mit ihm telefoniert, der ist wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir dort gebaut haben. Das war der Leiter der Station oder dieses Projektes. Mhm. Und ich denke, dass wir da einen guten Job gemacht haben.
Das klingt cool. Und wie kann ich mir das vorstellen? Der hat dann einfach mal angerufen und hat gesagt, ey, Waldemar, ich brauche mal einen Container für den Flug zum Mars.
Es hat sich sehr kompliziert. Erstmal war es sehr freundschaftlich und nachdem ging es tatsächlich um die finanziellen Sachen. Und ich habe gedacht, dass es, wenn es tatsächlich um Raumfahrt geht, dass es auch Kapital vorhanden ist. Aber es war, glaube ich, so nicht so das Ideale. Also für mich war das wirtschaftlich nicht so der erfolgreichste Teil meines Betriebes.
Okay, war mehr fürs Image.
War mehr fürs Image als für die Kasse, ja.
Was kann man denn so für einen, wenn das jetzt wirtschaftlich nicht so erfolgreich war, für einen Container verlangen, in dem ein Bentley oder irgendein anderes Luxusauto steht zum Ausstellen? Was kostet sowas?
Ja, also ich denke, so ein ganz normaler Container, der neu ist, ein 20-Fuß-Container kostet 2.500 Euro, ein 40-Fuß-Container kostet mittlerweile auch unter 5.000 Euro, auch wenn das doppelt so groß ist, ist er nicht mehr so teuer. Und ein umgebauter Container fängt bei 10.000 Euro an. Aber wenn zum Beispiel Karl Lagerfeld nach Hamburg kommt und sagt, ich möchte für Chanel etwas Besonderes, dann sage ich, Herr Lagerfeld, das kostet 100.000 Euro. Dann sagt von Bülow, Sie sind eine Apotheke. Ich sage, nein, ich bin keine Apotheke. Ich sage, ich war in Timmendorf, mit meiner Frau spazieren, da war eine Hose von Chanel und die Hose kostete 5.000 Euro. Ich sagte, das war eine 28er Größe und da war Loch an Loch und die hat 5.000 Euro. Da sagt Herr Lagerfeld, die war nicht von mir. Ich sage, doch, es war von Ihnen. Ja, da sagt er, wenn Sie eine Apotheke bin und ich bin eine Apotheke, dann passen wir ja gut zusammen. Und da hat tatsächlich so 100.000 Euro für diese, da war eine Fischauktionshalle, hatten wir ihm eine Afterparty nachdem in der Elbphilharmonie. Da haben wir ihm auch ein Foyer gebaut bei der Eröffnung. Ihr fehlt ein Foyer. Und deswegen hat man uns gefragt, ich kenne den technischen Direktor von der Elbphilharmonie und der hat gesagt, würdet ihr uns ein Foyer bauen, weil wir müssen Sicherheitsschleusen haben, müssen ja auch Empfang haben, Frau Merkel war da und auch Polizeikontrollen machen und das war so für uns. Dann haben wir dort haben wir ein riesiges Foyer gebaut. Wir haben die Mahatma Gandhi-Brücke mit so einem langen Tunnel mit Empfang vorne gemacht, wo dann eine Akquise war, wo man sich die Einladung oder den Personalausweis vorzeigen konnte. Dann ist man durch diesen Tunnel durchgegangen, dann ist man nochmal durch die Schleusen durchgegangen. Es war im Winter, es lagen bestimmt 40 Zentimeter Schnee und wir haben dort so Infrarotanlagen eingebaut zum Heizen. Und dann standen so 12 Mitarbeiter mit angehobenen Händen, haben sich die Hände gewärmt an diesen Infrarot, das ist Schwarzlicht, das sieht man nicht. Und die standen so, und dann haben alle Leute gedacht, ist das jetzt eine neue Religion, dass man einfach in der Reihe steht und die Hände hochhält. Und die haben sich tatsächlich nur gewärmt. Und da wusste Herr Lagerfeld, dass wir die Elbphilharmonie damit eröffnet haben. Und dann wollte er selber, hat er für eine Woche die ganze Elbphilharmonie ausgeliehen und hat dort für Chanel eine Modeshow gemacht.
Legendär, ja.
Und dann sind 1200 geladene Gäste in die Fischauktionshalle und dort haben wir ihm das war Hafen der 30er Jahre. Damals gab es Container nicht, weil Container, glaube ich, 1964, 65 irgendwie erfunden ist durch einen Amerikaner. Und ich habe tatsächlich so einen schwebenden Container gebaut, der eine Bar war, der eine Bar abgedeckt hat aus, glaube ich, 112 Bierfässern von der Astra-Brauerei aus Hamburg. Die haben die gesponsert und dann haben wir ihm da so einen Gaudi gemacht. Es war ja nicht nur der Container, der dort schwebte, sondern es war tatsächlich noch viele andere Sachen. Aber der Container tatsächlich, wo Herr Lagerfeld gesagt hat, wow, 100.000 Euro, Sie sind eine Apotheke. Und da musste ich wirklich schmunzeln.
Ja, klar. Gibt es irgendwas, was Sie nicht mit Containern machen würden?
Ja, in der Tat. Ich würde vielleicht mittlerweile Vielleicht doch, aber bis vor einem halben Jahr konnte ich mir nicht vorstellen, aus einem Container ein Gebäude zu machen, also ein Wohngebäude, weil die Container sind für einen bestimmten Zweck gedacht. Sie sind für den Transport, für Aufbewahren, für Lagern von Materialien, und ein Container ist ein Vagabund. Der vagabondiert durch die ganze Welt, und er hat eine Besonderheit, er hat einen Holzfußboden, der sehr tragfähig ist. Der besteht so aus 22 Hartholzschichten. Der wird aber für den weltweiten Einsatz wird er mit Phenol vergiftet. Und dieses Phenol ist ein Imprägniermittel, das nennt sich Australimprägnierung. Und diese Australimprägnierung ist so geartet, dass dort Kleinstlebewesen diesen Boden nicht angreifen oder nicht hinein gelangen können. Und deswegen ist es, also darf er dann auch nach Australien, darf auch nach Chile, der darf überall, also es gibt ja nicht nur Australien, die sehr autark sind, die sagen, wir möchten hier keinen Holzwurm haben oder irgendwas. Und wenn dieser Container jetzt im Transport eingesetzt wird, dann ist es halt so, dass er dann belüftet wird, dass man da reingeht. Aber in dem Moment, wo jetzt ein Student, ich baue da draus ein Studentenhotel, und der Student ist ein junger Mensch, der hat sich ein Klavier vielleicht da reingestellt und studiert, und dann ist er plötzlich krank, und dann ist er eine Woche im Bett und entwickelt der Mensch wohnt ja nicht morgens 7 Grad, abends 30 Grad, sondern man hat ein Wohnklima, und dann ist das Wohnklima zwischen 18 vielleicht und 23 Grad. Und wenn das kontinuierlich da ist, dann hat das Phenol die Zeit aus dem Holz zu diffundieren.
In die Luft.
Wird in die Luft entlassen. Ich glaube, das Fraunhofer-Institut hat das auch schon mal gemessen, dass es tatsächlich belastet ist. Und ich habe bis jetzt immer gesagt, ich mache das nicht. Ich habe, dass halt der junge Mensch mit diesem Phenol in Kontakt kommt.
Klar.
Man sagt Phenol nach, dass es krebserregend ist. Ich hatte mal einen Berliner Kollegen gehabt, ja, Waldemar, ich baue hier ein Hotel, ich sage, aber doch nicht aus Container. Ich sage, du musst den Fußboden irgendwie sagen. Und in der Tat hat er tatsächlich in dem ganzen Gebäude alle Fußböden rausgerissen und hat diese Fußböden durch Gussasphalt ersetzt.
Das ist eine Lösung.
Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Gussasphalt nicht nach Bitum riecht, aber es ist in der Tat so, dass in Krankenhäusern früher tatsächlich auch die Böden aus so Gussasphalt gemacht worden sind. Und das würde ich sagen, ja, so kann man es bauen, wenn das Holz weg ist. Er verliert natürlich, wenn man das Holz rausnimmt, verliert der Container seine Stabilität, weil er wird der Fußboden wird dadurch ausgesteift, weil der wird ja mit den X-Membern oder mit den Querrippen, die da eingebaut sind, damit wird er stabilisiert.
Genau.
Wir haben aber jetzt gerade dieses Jahr ein tolles Projekt gehabt. Man hat die dänische Regierung hat uns gefragt, ob wir vielleicht wie Fehmarn einen Aussichtsturm bauen für den Fehmarn-Welttunnel. Und wir haben ihm gerade letzte Woche war ich da zur Eröffnung. Das ist von Fehmarn nach Lowland geht ein 18 Kilometer langer Tunnel. Und auf der Lowland-Seite ist schon ein Wahrzeichen, das ist so ein Spieß, der zeigt Richtung Südeuropa. Und auf Fehmarn haben wir eine Anlage aufgestellt aus 48 Fuß Highcube-Containern mit einer riesigen Dachterrasse, mit einem Konferenzraum, mit einer Bar, mit Toiletten, mit Solaranlage, weil der nächste Strom 3 Kilometer entfernt ist. Also so eine Art autarkte Anlage mit einem Fäkalienbehälter und Frischwasserbehälter, sodass wir da selber, leider habe ich den Schlüssel nicht, sonst würde ich mit meiner Frau da Urlaub machen. Aber es ist wirklich eine tolle Anlage geworden, und wenn man in den Raum reingeht, unsere Mitarbeiter haben sich sowas Tolles ausgedacht, wir haben an der Decke ist so, wir nennen das Sauerkraut, sind so Holzspäne.
Ja.
Die Schweden oder Dänen verarbeiten die als Dämmmaterial, damit das akustisch gedämmt ist. Ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie hier im Studio. Sehe ich zwar nicht, aber weil
die Platten da oben sind.
Ja, auch gedämmt, genau. Ja. Und die sind aber noch ein bisschen rauer. Und dann haben wir in den letzten Jahren ist so sehr modern geworden, so Akustikpaneele kann man sogar in den Bauhäusern kaufen. Es ist also Filz, der auf ein veredeltes Holz draufgeklebt ist, und das hemmt den Schall. Also es ist tatsächlich, und es sieht sehr schön aus. Wir haben dann einen Parkettboden eingebaut und dieses tolle Holz umrunde und die Decke. Dann ist es total verglast, damit alle Besucher sozusagen auf die Baustelle gucken können und auch nach Richtung Dänemark gucken können, sieht das tatsächlich sehr, sehr edel aus. Und da, wenn man da reingeht, dann sagt man, warum soll man aus diesem aus diesen Containern kein Gebäude machen.
Ja, da sind jetzt bestimmt viele Zuhörer neugierig geworden. Ja. Wo auf Fehmarn genau steht denn dieser Infocontainer für den Fehmarn-Welttunnel?
Der steht in Puttgarten, in also am Sonnen, da ist ein Leuchtturm. Sonneck, glaube ich, heißt er.
Okay.
Und also der ist öffentlich zugänglich, also man kann ihn auch besuchen. Der bleibt auch bis 2029 dort stehen, denn will ihn vorhaben, hat das dänische Königshaus hat gesagt, sie würden ihn gerne der Firma Touristik schenken. Wir gucken, ob das so ist. Also das ist vielleicht
spannend.
Vielleicht wird das nicht so sein, vielleicht wird das einfach, weil das Land gehört einem Bauern, das Erdreich oder der Mutterboden wurde dort abgetragen, der liegt jetzt in Mieten. Mhm. Die Mieten werden auch gepflegt, da werden Stickstoffpflanzen, also er wird sozusagen bewirtschaftet, dass die Erde nicht auslaucht.
Genau.
Und deswegen ist es so, dass der Bauer, dem das gehört, ich weiß nicht, ob das so organisiert ist, dass er danach das tatsächlich der Fehmarn Touristik das schenkt oder vielleicht kriegen die das irgendwie gekauft. Aber es ist so ein bisschen spannend, was da draus wird.
Haben Sie sich eigentlich auch selbst schon mal privaten Container auf Ihr eigenes Grundstück gestellt?
Nee, ich mag keine Container.
Das ist das perfekte Schlusswort. Waldemar von Bülow von Hanseripair, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Hamburg aktuell.
Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Jeden Montag haben wir hier die verrücktesten und spannendsten Hamburger Geschichten. Die kosten nicht mal was. Gebt einfach ein Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast in eine Suchmaske, dann findet ihr uns schon. Auch in der nächsten Woche gibt es hier wieder einen spannenden Gast. Wer das ist, verrate ich jetzt aber noch nicht. Wenn ihr angefixt seid, abonniert gern unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast oder empfiehlt uns weiter. Hier kommt die Adresse für Lob und Kritik. Schreibt uns einfach unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Steh.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.